Hallo und willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise. Weißt du, wenn wir so an legendäre, historische oder biblische Katastrophen denken, dann haben wir oft sofort diese extrem lauten Bilder im Kopf.
Ja, absolut. So richtig wie im Blockbuster.
Genau. Man denkt an Sodom und Gomorra und zack, man sieht förmlich das Feuer vom Himmel regnen. Schwefel, Panik, die totale Zerstörung halt.
Mhm.
Es ist dieses laute, gewalttätige Bild, das sich da irgendwie in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt hat.
Da hast du völlig recht. Das ist quasi ein Synonym für das absolute Chaos geworden. Und das Bild ist so überwältigend, dass es, naja, jede andere Nuance der Geschichte total überschattet.
Aber wenn man dann wirklich mal tief in die Quellen eintaucht, stellt man fest, dass die Story gar nicht mit einem Knall anfängt.
Nee, überhaupt nicht.
Sie beginnt mit absoluter Stille. Ein heißer Nachmittag, ein Zelt am Rande der Stadt und eine ganz ruhige Mahlzeit. Und wir schauen uns heute die Vorlesungsnotizen von Dr. Kenneth Matthews zur Genesis an, speziell die Kapitel 18 und 19.
Ein wirklich faszinierender Text.
Ja, und okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir kratzen hier nämlich nicht nur an der Oberfläche von diesem Feuer- und Schwefelszenario. Wir wollen drei ganz zentrale Themen auseinandernehmen.
Genau, nämlich die tiefe Beziehung zwischen Gott und Abraham, dann Abrahams Rolle als Fürsprecher und dieses echt komplexe Zusammenspiel von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.
Und da frage ich mich echt, und das frage ich auch dich, der uns gerade zuhört, wie oft denken wir bei Sodom und Gomorra nur an Vernichtung und verpassen dabei diese tiefen Lektionen über Gastfreundschaft oder über moralische Kompromisse?
Was hier so faszinierend ist, ist, dass es eben nicht nur um ein historisches Ereignis geht. Es geht um radikale Kontraste. Wir haben hier zwei Männer, Abraham und seinen Neffen Lot, und ihre Lebensentscheidungen, die zu völlig unterschiedlichen Vermächtnissen geführt haben.
Also starten wir direkt beim ersten großen Kontrast. Genesis 18, Gastfreundschaft.
Richtig.
Das Setting ist hier mega wichtig. Abraham sitzt vor seinem Zelt, etwas außerhalb der Stadt Hebron. Es ist die Hitze des Tages.
Also genau die Zeit, in der man eigentlich nichts macht, außer sich im Schatten auszuruhen.
Genau. Und plötzlich sieht er drei Männer. Und er bleibt nicht einfach sitzen. Er springt auf, eilt ihnen entgegen, bietet Wasser an. Er lässt sogar eilig Brot backen und ein Kalb zubereiten.
Mhm.
Das ist doch wie, wie wenn unangekündigter superhoher Besuch kommt und du spontan das allerbeste Geschirr rausholst, oder?
Ja, der Vergleich passt gut. Wobei man sagen muss, im antiken Nahen Osten war Gastfreundschaft oft eine Frage von Leben und Tod. Jemanden abzuweisen, konnte wirklich dessen Ende bedeuten.
Krass, ja.
Aber Abrahams Reaktion geht trotzdem weit über das Minimum hinaus. Es ist diese extravagante Fürsorge. Und wie wird nun aus diesem alltäglichen Akt der Gastfreundschaft eine Lektion über das Unmögliche?
Das hat ja viel mit der Identität dieser Besucher zu tun. Der Text sagt zuerst einfach Männer. Dann ist einer plötzlich Jahwe, also Gott selbst, und die anderen beiden sind Engel. Wie passt das zusammen? Ist Gott da als echter Mensch unterwegs?
Also Dr. Matthews betont in seinen Notizen, dass es sich hier um eine Manifestation handelt. Keine Inkarnation.
Moment, was genau ist da der Unterschied?
Eine Inkarnation, wie später im Christentum bei Jesus, bedeutet, dass Gott dauerhaft und vollständig die menschliche Natur annimmt. Hier aber ist es eine vorübergehende, sichtbare Erscheinung. Gott nimmt physische Form an, um eben in direkten Kontakt zu treten.
Ah, okay. Und er teilt eine Mahlzeit mit ihnen.
Genau. Und das Essen zu teilen war damals das ultimative Zeichen von Gemeinschaft. Dass Gott sich herablässt und bei Abraham ist, zeigt, dass sie in einen extrem engen, vertrauten Kreis vorrücken.
Und genau da, in dieser krassen Nähe, passiert etwas, das ich total menschlich finde. Die Besucher kündigen an, dass Sarah, Abrahams Frau, in einem Jahr einen Sohn haben wird.
Ja, eine ziemliche Ansage.
Total, weil Sarah hat die Menopause ja längst hinter sich. Biologisch ist das schlichtweg unmöglich. Also lacht sie. Sie lacht so in sich hinein, aber Gott ertappt sie.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass Abraham ein Kapitel vorher ganz genauso reagiert hat.
Echt? Hat er auch gelacht?
Ja, als Gott ihm das ankündigte, fiel er hin und lachte. Beide lachen über die Absurdität aus menschlicher Sicht, aber beide müssen hier als Mitwirkende, also Co-Participants, Glauben zeigen. Gott fragt, Ist dem Herrn etwas zu wunderbar?
Das erinnert mich total an Lukas 1 im Neuen Testament.
Exakt, die Quellen ziehen da eine direkte Parallele. Maria und die Geburt Jesu. Gott konfrontiert diese physischen Grenzen und verlangt einen Glaubensschritt.
Okay, wow. Wir wechseln jetzt also von dieser privaten Zeltszene auf eine viel größere Bühne. Weil sie beim Essen so eng geworden sind, weiht Gott Abraham jetzt in seine Pläne ein.
Ja, Gott offenbart ihm seinen Plan für Sodom, weil Abraham erwählt ist, seinen Nachkommen den Weg des Herrn zu lehren. Das, was recht und gerecht ist, er wird hier wirklich zu einem Vertrauten.
Ein Freund Gottes, oder?
Ganz genau, das steht später so in Jesaja 41. Ein Freund Gottes. Eine krasse Parallele zu Mose oder auch zu den Jüngern in Johannes 15.
Und Gott sagt dann, er steigt herab, um das Geschrei über Sodom zu untersuchen. Dieses Hinabsteigen erinnert doch extrem an den Turmbau zu Babel.
Richtig beobachtet.
Er schießt also nicht blind Blitze ab, er schaut sich das an. Aber dann, und das ist echt wild, fängt Abraham an, mit Gott zu falschen. Er handelt ihn von 50 Gerechten auf 10 runter.
Mhm.
Er fragt, wirst du den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Und da muss ich kurz reingrätschen, weil mich stört Abrahams Denkweise hier total.
Warum? Was stört dich daran?
Naja, das ist so ein krasses Entweder-Oder-Denken. Für Abraham gibt es nur entweder alles zerstören, mitsamt den Unschuldigen, oder alles verschonen, mitsamt den Schuldigen. Das erinnert mich ehrlich gesagt an die heutige Cancel Culture.
Wie meinst du das genau?
Na, wo oft ganze Gruppen kollektiv verurteilt werden, weil ein paar wenige was falsch gemacht haben. Abraham sieht keine Graustufen.
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, wird klar, warum Gott sich auf dieses Gespräch einlässt. Gott führt hier eine dritte Option ein, die Abraham gar nicht gesehen hat.
Welche wäre das?
Die Unschuldigen in diesem Fall Lot zu retten, aber das Böse dennoch zu richten. Gott ist der Richter der ganzen Erde. Er erhält das moralische Gleichgewicht aufrecht.
Er trennt das quasi sauber.
Genau. Das ist ähnlich wie im Buch Hiob. Gott erklärt Abraham nicht jedes winzige Detail seines Plans, sondern er offenbart seinen gerechten Charakter.
Okay, verstehe. Und hier wird es wirklich interessant. Wir gehen jetzt vom Berg hinab in die Realität, rein nach Sodom. In Kapitel 19. Hat Lot diese Gerechtigkeit, die Abraham einfordert, eigentlich gelebt?
Der Kontrast, den der Text hier malt, ist enorm. Abraham saß in der Hitze des Tages außerhalb der Stadt, vor dem Zelt. Und wo ist Lot?
Er sitzt am Abend im Tor von Sodom.
Richtig. Und das Stadttor war damals nicht einfach nur ein Eingang. Das war das Zentrum für Handel, für Justiz, für Politik.
Das heißt, er ist voll im System drin.
Komplett. Er ist in diese verdorbene Gesellschaft integriert.
Aber er nimmt die beiden Engel, die ja nach Sodom weitergezogen sind, zumindest gastfreundlich auf. Er zwingt sie fast in sein Haus zu kommen, weil er weiß, wie gefährlich die Stadt nachts ist.
Ja, dieser Funke von Abrahams Werten ist noch da.
Aber dann eskaliert es total. Die Männer der Stadt umstellen das Haus und fordern die Besucher zu erkennen. Und wir wissen aus anderen Texten wie in Richter 19, dass das eine ganz klare Metapher für brutale sexuelle Gewalt ist.
Absolut.
Und jetzt kommt das Schlimmste. Lot bietet diesem Mob als Kompromiss seine eigenen jungfräulichen Töchter an, um die Engel zu schützen.
Eine schreckliche Entscheidung.
Das ist für mich wie das Prinzip vom Frosch im kochenden Wasser. Lot hat in Kapitel 13 nur das schöne, fruchtbare Land gewählt. Und jetzt ist sein moralischer Kompass so dermaßen kaputt, dass er seine eigenen Kinder opfern will.
Er will die Regeln der Gastfreundschaft wahren und verliert aber alles andere aus den Augen. Aber, und das ist wichtig, spätere Texte wie der 2. Petrusbrief sagen, dass Lot im Kern noch gerecht war.
Echt? Nach so einer Aktion?
Ja, er litt unter der Bosheit um ihn herum, aber dieser ständige Kompromiss mit dem Bösen, das Sitzen im Tor, hat ihn fast in die völlige Katastrophe geführt. Die Engel müssen eingreifen, ziehen ihn ins Haus und schlagen den Mob mit Blindheit.
Und sie müssen ihn dann ja fast mit Gewalt retten, oder?
Ganz genau. Lot zögert am nächsten Morgen extrem.
Das ist so absurd. Warum klammert man sich an ein brennendes Haus?
Weil das alles ist, was er noch hat. Seine Schwiegersöhne halten die Warnung ja für einen Scherz. Also packen die Engel ihn, seine Frau und die Töchter wirklich physisch an der Hand und ziehen sie raus.
Aus purer Barmherzigkeit.
Ja. Und dann kommt der Befehl, sieh nicht zurück Und das war nicht nur physisch gemeint. Es ging darum, dieses Leben in Sodom auch mental endlich aufzugeben.
Aber Lots Frau schafft das nicht.
Nein, sie schaut zurück und erstarrt zu einer Salzsäule. Was später zu einem sprichwörtlichen Bild wurde. Es gibt ja heute noch Salzsäulen am Südende des Toten Meeres, wo man die Stätte vermutet.
Wahnsinn. Und dann kommt dieser brennende Schwefel. Dr. Matthews Notizen vergleichen das ja mit den Regenfluten bei Noah, also quasi ein totales Gericht.
Mhm.
Aber, und das ist für mich der absolute Schlüsselmoment, in Vers 29 steht, wie das alles ausging. Da steht nicht, dass Gott an Lots gute Taten dachte.
Nein.
Da steht, Gott dachte an Abraham.
Das ist der Wahnsinn, oder?
Es ist theologisch immens wichtig. Gott rettete Lot wegen des Bundes mit seinem Onkel Abraham. Nicht wegen Lot selbst. Da gibt es auch wieder die Parallele zu Noah, wo Gott an Noah dachte und den rettenden Wind, auf Hebräisch Ruach, schickte.
Lots Rettung hing also komplett an Abrahams Fürbitte.
Genau. Okay, Lot hat überlebt. Aber wir sehen dann im fünften Teil unserer Analyse, dass das Sodom in seiner Familie überhaupt nicht vernichtet wurde.
Nein, das Gift war schon tief in ihnen drin.
Lot hat Angst, in der kleinen Stadt Zoar zu bleiben und wird zu so einem Einsiedler in einer Höhle in den Bergen.
Vom Richter im Stadttor zum Höhlenbewohner ein tiefer Fall.
Und seine Töchter, die ja komplett von der Moral aus Sodom geprägt sind, denken, es gibt keine anderen Männer mehr auf der Erde. Sie glauben, sie müssen die Familienlinie retten. Also machen sie Lot betrunken.
Was wiederum eine starke Parallele zu Noahs Trunkenheit ist, die ja auch zu einem Fluch führte.
Richtig. Und dann vollziehen sie Inzest mit ihrem Vater. Lot wird getäuscht und das Resultat ist die Geburt der Moabiter und Ammoniter.
Und wenn wir uns die spätere Geschichte ansehen, zum Beispiel im ersten Buch Samuel, dann wissen wir, diese beiden Völker werden zu den grausamsten Feinden Israels.
Also was bedeutet das alles für uns? Das ist ja echt heftig. Lot dachte, er tut das Richtige, er beschützt die Engel. Aber am Ende konnte er nicht mal seine eigene Familie vor diesem moralischen Verfall bewahren, den sie in Sodom aufgesogen hatten.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Der Gegensatz der beiden Männer ist hier am Ende komplett. Abrahams Vermächtnis ist Isaak und ein Bund des Glaubens. Und Lots Vermächtnis, das ist geprägt von Täuschung, von Inzest und von den zukünftigen Feinden der Nachkommen Abrahams.
Wir haben heute also echt krasse Gegensätze gesehen. Nähe zu Gott führt bei Abraham zu Gerechtigkeit und Fürbitte. Aber dieser schleichende Kompromiss bei Lot, dieses langsame Vergiften, hinterlässt tiefe Narben, selbst wenn er gerettet wird.
Ja. Gott hat hier sowohl Barmherzigkeit bewiesen, als er die Unschuldigen gerettet hat, als auch Gerechtigkeit im Gericht über das Böse.
Und das bringt uns zu dir, der uns gerade zuhört. Es geht hier nicht nur um alte Texte, es geht um dich und dein Umfeld. Lot dachte ernsthaft, er könnte das System von innen nutzen. Er saß am Stadttor.
Aber das System hat am Ende ihn und seine Familie korrumpiert.
Genau. Also wo in deinem Leben schließt du vielleicht moralische Kompromisse, bei denen du denkst, ach, ich habe das schon irgendwie im Griff. Das passiert oft so schleichend. Aber ich möchte dir zum Schluss noch einen ganz anderen, vielleicht sogar etwas provokanten Gedanken mitgeben. Lot wurde nur gerettet, weil Gott sich an Abraham erinnerte.
Das ist ein starker Punkt.
Abrahams gerechtes Leben war wie ein unsichtbarer Schutzschild für jemanden, der weit entfernt richtig schlechte Entscheidungen getroffen hat.
Absolut.
Frage dich heute also nicht nur, ob du vielleicht selbst auf dem Weg in einen Sodom bist, sondern frage dich, für wen bist du der Abraham? Wer in deinem Leben profitiert unsichtbar von dem starken moralischen Fundament, das du gerade für dich aufbaust?
Das ist wirklich ein Gedanke, den man mal mit in den Tag nehmen sollte.
Definitiv. Das war unser tiefes Eintauchen für heute. Danke fürs Zuhören und mach's gut.